kommt mit uns an die Nordsee. Am 6. Juni ab 20 Uhr sind wir im Strandgutresort in St. Peter-Ording. Lars, Michael und ich verkosten mit euch feinste Strandweine. Unser Special Guest, Kai Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse. Freut euch auf 90 Minuten Genuss. Tickets bekommt ihr ab 64 Euro. Jetzt unter abendblatt.de/Leserevents buchen. Wir freuen uns auf euch.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit dem lieben Michi.
Servus.
Der liebe Lars.
Hallo, moin moin.
Ich bin der Axel und wir haben uns heute ein Stück Champagner aus dem Rheingau in den Podcast geholt. Denn bei uns ist ein Winzer, der sagt, seine Disziplin ist der Wein, aber der Sekt ist die Kür.
Kann man eigentlich sagen, wir holen Champagner aus dem Rheingau hier rein? Ist das nicht Champagner?
Hat er gesagt, auf jeden Fall.
Hat er gesagt, aber darf man das? Oh, da wird schon der Kopf schütteln. Da hat er gesagt? Das geht?
Hat er. Rechtliche Bedenken?
Nein, ich weiß nicht, weil Champagner ist nicht
Schreiben dürften wir es nicht, nein.
Aber sagen darf man es.
Also Aldi hat mal eine Klage gekriegt, weil sie was Champagner-Creme verkauft haben bei
okay.
Joghurt. Und dann, also sie sind schon hintenher, aber es ist quasi, es ist ja gemacht wie dort, nur nicht von dort. Ja.
Okay.
Also ganz früher, das wurde dann verboten, mit dem Versailles-Vertrag hat man noch die Champagner-Methode auf der Flasche gehabt, aber das geht nicht mehr. Deshalb sprechen wir heute von der traditionellen Methode oder die klassische Flaschengärung.
Aber jetzt bin ich dazwischen gegangen, jetzt haben wir doch gar nicht gesagt, Axel, wer unser Gast ist.
Unser Gast ist heute Mario Barth. Herzlich willkommen. Nein, ich habe gesagt schon.
Mario Barth. Und dann kriege ich Klick.
Nein, unser Gast ist heute Marc Barth. Herzlich willkommen.
Mario Barth finde ich aber lustig. Weil insofern ist es gar nicht entfernt, Marc Barth und Mario Barth.
Nee, die Initialen sind
gleich
sehr ähnlich. Okay. Ja, sonst.
Aber die Ähnlichkeit, jetzt optische Ähnlichkeit ist nicht so. Ich mag Mario Barth, ehrlich gesagt. Also so als Typ finde ich den lustig.
Ja, als Typ finde ich auch lustig. Ich musste sofort dran denken, irgendwie, als ich gesehen habe, Marc Barth ist irgendwie bei uns im Podcast, dachte ich sofort, Mario Barth. Bist du häufig verwechselt?
Nee, aber ich trage auch nicht dieselben T-Shirts.
Okay.
Ich spreche drauf. Dann wird das vielleicht passieren.
Ja. Nein, genau. Nee, ich spreche ja von der Champagner-Methode, ne? weil du ja nach der Champagner-Methode das erzeugst. Und ich finde das irgendwie immer so irre, dass man, genau, es ist im Grunde, wenn es in der Champagne gemacht worden wäre, ist Champagner, weil es eigentlich keinen Unterschied gibt. Ne? Und du hast, glaube ich, den kompletten Produktionszyklus auch bei dir im Haus. Ne? Also du baust an, du versektest, du abrütteln, degorgieren, machst du alles sozusagen selber.
Ganz genau.
Also, aber das ist interessant. Also das heißt, dieser Winzersekt, das Einzige, was den Winzersekt, deinen Sekt, von einem Champagner unterscheidet, ist, dass er nicht aus der Champagne kommt?
Ist die Herkunft und die Rebsorten.
Okay.
Na, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil wir werden, wenn wir unsere Sekte probieren, da wird auch Riesling dabei sein. Das ist natürlich die heimische Rebsorte von uns, die Hauptrebsorte der Region Rheingau.
Mhm.
Auch und natürlich auch eine der wichtigsten Rebsorten in Deutschland. Und die gibt es dort eben nicht. Mhm. Ja, und von daher, aber mit Burgundersorten können wir genauso arbeiten und das machen. Und auch sehr feine Sekte machen. Und die Methode, die Handlese, die sorgfältige Transport nach Hause, ganz Traumpresse und der ganze Prozess ist natürlich genauso gemacht. Ja.
Wobei man dazu sagen muss, das gibt es auf der ganzen Welt. Also in Südafrika werden Sekte nach Champagner-Methode gemacht, in Österreich, in Spanien, in Italien, also
richtig.
In Australien. Ja, also,
aber die sind ja alle nicht hier.
Die sind alle nicht hier, zum Glück.
Aber der Champagner, der, also nochmal, ob das festhalten, der ist auch nur aus Burgunder-Rebsorten, oder?
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier.
Okay.
Also das sind die drei Hauptrebsorten. Reinsortiger Chardonnay Blanc de Blanc, reinsortiger Pinot Noir oder Pinot Meunier Blanc de Noir. Und wenn da nur Brut draufsteht, dann ist meistens alles drei.
Was anderes würde niemals als Champagner, also auch nicht in der Champagne gelten können?
Nee. Okay. Also aktuell ist es so. Ist natürlich auch Global Warming. Ich muss ja auch überlegen, wird es teilweise ein bisschen zu warm, müssen wir uns andere Rebsorten, die vielleicht noch besser dafür geeignet sind. Was ein wesentlicher Teil aber in der Champagne zum Beispiel auch ist, dass viele Winzer ihre Weine auch teilweise im Holz lagern. Wie ist das bei dir? Machst du das auch oder bist du da nur im Edelstahltank unterwegs?
Nee, wir haben tatsächlich im Ausbau beides. Also wir haben natürlich Edelstahltanks, weil das Holz so state of the art ist in der Kellerwirtschaft zum Arbeiten, gerade wenn man jetzt eher etwas Fruchtbetonteres haben will. Aber wir arbeiten gerade beim Sekt sehr, sehr gerne bei den Grundweinen mit Holz. Das sind dann überwiegend große Holzfässer. Mhm. recht alte schon, teilweise 60 Jahre alte Fässer, die wir hegen und pflegen, damit wir sie weiter verwenden können, gerade für die Burgunder. Aber wir haben uns mittlerweile auch in unserem Barrique-Keller, wie wir es nennen, also den Kellerteil für die kleinen Holzfässer, einen gewissen Stamm aufgebaut an Weinen, die wir auch über mehrere Jahre dort lagern, sogenannten Reserveweinen, mit denen wir dann wieder stückchenweise spielen können. Und das ist ja auch so mit eine Kunst dann beim Sekt machen, dass da vielleicht noch viel mehr zu tragen kommt als bei den Weinen, wie wir sie sonst im Rheingau machen, ist eben dann diese Küvettierung. Selbst wenn wir hier von einer Rebsorte sprechen, dem Riesling.
Ist immer Riesling? Ist es immer...
Wir haben auch andere Sorten.
Aber wir machen heute nur Rieslinge?
Einsortig. Nein, auch Burgundersorten.
Okay.
Aber alle Sekte, die
wir heute probieren, sind Reinsorte. Okay.
Ja, es kann aber durchaus sein, dass hier von verschiedenen Jahrgängen was reinkommt. Immer nur in der kleinen Prozentsatz. Aber natürlich mit Effekt für das, was wir am Ende haben wollen, damit es was Feines und Edles gibt im Stil auch unseres Hauses, wie wir das jetzt eben seit über 30 Jahren dann machen. Also ich habe das nicht selbst begonnen, die Sekt machen, das war dann eine Generation davor. Da bin ich heute ganz dankbar, dass dieser Weg eingeschlagen wurde.
Aber es ist ein Familienbetrieb.
Richtig,
genau.
Ein Familienbetrieb in dritter Generation.
Mhm. War das für dich jemals die Frage, ob du das auch weitermachen willst?
Ja, meine Geschichte ist ein bisschen anders, weil das ist der elterliche Betrieb meiner Frau.
Okay.
So, und damit hatte ich tatsächlich die Wahl, ob ich es mache. Und sie hatte tatsächlich auch die Wahl, das mit mir gemeinsam zu machen. Und als so die Zeit kam, haben wir uns dafür entschieden. Und gerade das Thema Sekt hat uns halt total begeistert und gemacht. Ich bin selbst in der Region Rheingau aufgewachsen. Also ich kenne die Rebe, wie sie wächst. Ich kenne die Traube, wie man sie damals noch in den Herbstferien als Schüler abgeschnitten hat. Heute sind wir dichter an den Sommerferien dran bei der Ernte, als an den Herbstferien. So hat sich das Ganze verändert. Und dann kam natürlich über meinen Eintritt in die Familie kam dann die Begeisterung eben für den Sekt.
Bevor wir jetzt anfangen, eine Frage, die mich immer umtreibt, weil ich eine Verwandte, meine Schwägerin, ist große Champagner-Trinkerin und sagt, ich liebe Champagner, ich liebe Champagner, ich liebe Champagner. Und wie kriegt man die Menschen, die Champagner trinken und auch sagen, ich trinke Champagner und ich trinke eben keinen Winzersekt? Wie kriegt man die dazu? Oder gibt es eine Anzahl von Menschen, die einfach nur Champagner trinken, wenn es auch wirklich Champagner ist, selbst wenn es so ein Produkt gibt, was genau so ist, mehr oder weniger, aber es ist eben kein Champagner. Du kannst jetzt nicht sagen, wenn du Gäste hast, ich mache mal eine Flasche Champagner auf, sondern du machst eine Flasche Winzersekt auf. Genau. Klingt halt irgendwie anders.
Eine Flasche Bartsekt
auf. Eine Bartsekt, genau.
So sagen wir das, ja. Und nein, ich muss auch niemanden bekehren. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie meine Mission, das zu tun. Aber natürlich geht das am besten übers Probieren.
Was ich aber sagen würde, aber eigentlich ist es Quatsch, ne? Also eigentlich, als ob man immer Mercedes fährt und sagt, ich fahre halt kein BMW, obwohl die Autos genauso gut sind.
Ja, man sollte immer mal offen sein, was zu probieren und zu machen. Im Zweifel halt auch mal blind. In der Blindprobe kriegt man sowas hin, wobei ein Riesling sich schon zu erkennen gibt. Und da merkt man dann schnell, dass man ein bisschen in einer anderen Richtung ist. Ja. Aber es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Stilistiken. Und da muss man sich rantasten einfach und probieren. Und vielleicht findet man mal den richtigen.
Wie ist es denn bei euch, Michael?
Also Leute, die sagen, ich trinke nur Champagner.
Nein, also zum Beispiel, nein, kenne ich nie. Aber ich sage ja, zum Beispiel, meine Schwägerin, die war eine große Champagnertrinkerin, hat dann gesagt, aber mit den Winzersäcken, das geht ja auch, weil es günstiger. Jetzt die Frage in Hamburg, oder ist nicht unbedingt, aber meist günstiger. Wie ist es bei euch, wenn jemand einen Champagner bestellt? Hm. Bestellen es überhaupt noch Leute Champagner? Oder sagen die, wir nehmen lieber einen guten Winzersekt?
In Hanselausch gibt's beide Glas nur Champagner. Wir haben gar keine andere Alternative.
Warum nicht?
Warum nicht? Weil wir die Hanselounge sind und bei uns gibt's ja Champagnerglas. Das ist dann so. Weil das hat natürlich auch was mit der Frische zu tun.
Aber das ist ja...
Das ist ja snobby ein bisschen, ne?
Das ist ja eigentlich Quatsch, ne? Ich meine, du weißt doch genau, dass Sekte sozusagen... Also genauso gut oder besser sein
können. Oh, ich liebe auch Francia Quarta. Und also wenn ich jetzt da anfange, dann wüsste ich jetzt, da könnte ich 10 Sachen glasweise anbieten.
Ja.
Ja. Aber ich müsste dann die 10 Flaschen ja aufhaben.
Ja.
Und die werden ja auch nicht besser nach 3 Tagen, wenn wir dann am Wochenende zu haben und so weiter. Ja. Deswegen ist es auch eine Frage quasi, wie ist mein Durchlauf? Und was ist mein Statement? Und wenn wir zum Beispiel auch internationale Gäste haben, klar, ist Regionalität ein Thema. Man kann sagen, wir servieren auch gerne dann einen deutschen Sekt. Das haben wir natürlich alles auf der Karte. Und wenn man mehr Leute ist, machen wir auch eine Flasche auf. Ist kein Problem. Und wenn die Leute sagen, wir sind nur zu viert und wollen auch nur ein Glas, mache ich auch eine Flasche auf. Und dann habe ich noch 3 Gläser übrig und die verkaufe ich dann schon noch wem anders. Mhm. Aber ansonsten ist es einfach, wollten wir einen großen internationalen Brand haben und dass Leute sich dann sofort da auch heimisch fühlen. Und deswegen ist das so eine Entscheidung gewesen. Und seit 23 Jahren halten wir daran fest.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich hätte gern ein Glas Sekt, ja, dann sagst du, bringe ich Ihnen mal einen schönen Champagner.
Tatsächlich haben wir nur Champagner im glasweißen Ausschank, lieber Heiner, aber wir können ja auch eine Flasche aufmachen.
Aber werden Sie erstmal Mitglied?
Genau die Leute, von denen du gesprochen hast, sind dann bei dir sozusagen
Kunden, ja, offenbar.
Dann habe ich jetzt doch eine Mission.
You're on a mission.
Ja. Aber schneiden wir alles raus.
Andersrum ist es ja auch schwierig, weil es gibt ja so viel Sekt, ich weiß nicht, für 3 Euro im Supermarktregal so. Ja. Den musst du ja wahrscheinlich auch irgendwie erklären, warum jetzt irgendwie 20 oder noch mehr Euro für eine Flasche ausgeben sollen. Ne?
Ja. Es gibt halt in Deutschland einfach 2 Verfahren, zu dem Begriff Sekt eben zu kommen. Hm. Und das eine ist eine später entstandene, eher sehr industrielle Form der Versektung in großen Drucktanks, Abfüllungen, da geht es dann mehr in die Masse. Und das sind eben die günstigen Marken, die es dann gibt.
Da wird die Kohlensäure von außen quasi hineingepresst, genau, in das Produkt.
Ja, also in großen Drucktanks eben vergoren. Und hier ist die traditionelle Methode, wo es in jeder einzelnen Flasche passiert. Und wenn man bei uns ist und man mit durch den Betrieb geht, man sieht, wie wir arbeiten, wie viel Handarbeit wir da reinstecken, der hat auf einmal ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Genau. Und sagt dann, okay, wenn das ja genauso gemacht ist wie die internationalen Top-Schaumweine der Welt, dafür ist es ja dann wieder
sehr schwierig. Und das meine ich ja mit dem, dass man, wenn man das dann weiß, zum Beispiel, ne, dann steckt man schnell um. Meine Schwiegerin ist halt komplett umgestiegen. Sagt, ich habe immer gern Champagner getrunken. Ja. Dann hat sie so, das mitgekriegt, dass diese Winzersekt-Sache da und plötzlich trinkt sie halt Winzersekt. So, weil sie sagt, ey, von der Qualität her, vom Geschmackserlebnis ist es das Gleiche. Nicht dasselbe natürlich, aber das Gleiche. Und das ist ja, aber das weiß man nicht, wenn man denkt, ich muss jetzt wie viel Moët Chandon, heißt das so? Flaschen habe ich in meinem Leben schon geschenkt gekriegt, weil jeder denkt, wenn man irgendwas schenkt, was wertvoll ist, schenkt man so eine Flasche. Ich glaube, ich habe noch nie das Zeug getrunken, immer weiter geschenkt.
Es weiß sofort jeder, was das Preisschild ist dann. Also du als Beschenkster weißt es dann. Wenn ich jetzt eine Flasche von Marc habe, wir haben jetzt hier eingeschenkt den Rieslingbrut, und wir haben auch noch den Ultra mit, ne? Der kostet wahrscheinlich deutlich mehr, ist auch nur ein Jahrgang.
Fast doppelte.
Ja, genau. Also, aber du würdest an der Flasche, würde ein Lars das jetzt nicht erkennen.
Ein Lars würde jetzt sagen, diese Flasche so, also kostet 24,90.
Ja, da sind wir noch ein bisschen drunter, aber es geht in die Richtung.
Also was kostet die?
19,90.
Ja, aber gut, okay. Aber das ist doch, ich finde, das ist so, weil die Leute wissen doch nicht, was kostet so eine Flasche Moët? Keine Ahnung. Was?
Ja, aber die kostet immer
30 Euro, 40?
Ja, die kostet immer, glaube ich, 50.
Okay.
Und dann weißt, und eigentlich weißt es dann
nicht. Aber es ist so einfallslos. Ich glaube, es gibt Flaschen, die 20 Mal, also ich jede Flasche, die ich geschenkt gekriegt habe, ne, habe ich bei jemandem, den ich nicht kannte, beim nächsten Mal wieder mitgebracht, alles Gute. Und ich wette, der hat sie auch weiter verschenkt, weil das ist eigentlich das seelenloseste Geschenk, was man machen kann.
Das wird nicht weiter verschenkt, glaube ich. Das wird dabei geöffnet, ja.
Genau, ein Wert hat mir, also ich hatte dich gerade gefragt, wie oft hast du jede Flasche in der Hand gehabt? Vielleicht sagst du das nochmal, weil das fand ich beeindruckend.
Genau, wir haben mal durchgezählt. Also wir tragen noch diese Tradition weiter des händischen Rüttelns.
Ja.
Das ist eigentlich auch ganz spannend und ist ja letzten Endes das Rüttelpult und die Flaschen, die da draufstehen, um die Hefe, die in der Flasche liegt, vor in den Flaschenhals zu bekommen. Das ist ja mitunter das Sinnbild für diese traditionelle Methode, diese Arbeit. Und deshalb mögen wir das auch noch händisch fortzuführen. Und jede Flasche hat unten noch extra diesen Streifen drauf, den man dann erkennen kann vom Rütteln. Kann man vorsichtig machen, nur nicht den Uhrentrick hier anwenden. Und es ist über 50 Mal, die Flaschen in der Hand haben. Ja, vom Befüllen, vom Wegsetzen, dann liegen sie erstmal ganz, ganz lange unberührt, um einfach zu reifen, sich zu entwickeln nach der zweiten Gärung. Und dann kommen sie auf diese Rüttelpulte und dann gehen eben die vielen Handgriffe los. Ja, über 2 bis 3 Wochen täglich 2-mal gerüttelt, dann wieder absetzen, dann zum Degorgieren, also dem Enthefen des Sektes, Dosage, wie hinzukommt, etikettieren, verpacken.
Also das Rütteln über 2, also immer wieder rütteln, dass sich die Hefe dort vorn ablagert und dann aber einmal degorgieren. Ne? Dann,
genau. Die Flaschen werden in dem Prozess etwas gedreht und bewegt, und zwar mit so einer Drehstoßbewegung eben in dieses Rüttelpult hinein, damit der Hefesatz, damit der Hefesatz, der in der Flasche noch drin teilweise hängt, so lawinenartig langsam nach unten rutscht, bis dann eben ganz vorne ist. Also zum Schluss sind die Flaschen auch recht steil gestellt, am Anfang noch eher flach.
Okay. Ist das eine coole Arbeit für deine Kollegen im Team oder ist das etwas, was ich sage, oh.
Ja, also natürlich ist eine gewisse Routine drin, weil es das Erste ist, was wir vormittags machen.
Man muss ja schon konzentrieren, dass man auch nichts auslässt, ne? Weil man geht ja da mit beiden Händen durch.
Aber wir haben da so ein paar lustige Spiele. Wir machen dann teilweise Speedrütteln. Mhm. Ja, also wir machen da mal auf Zeit. Wir machen da
kleine Challenges. Ich dachte, wir haben meistens Speed. Nee, okay. Ja,
unser Auszubildender aktuell steht an Position 1 vom Geschwindigkeitsrütteln. Das heißt, er hat gut gelernt und dementsprechend kann er das anwenden. Und wenn man das im Team macht, so lange ist es dann auch gar nicht. Ja, ich meine, wir sind dann vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten dran. Wenn es einer alleine macht, der gut geübt ist, 30 bis 40 Minuten das zu machen, zweimal am Tag. Man kriegt einen guten Nackenmuskulatur und Arme. Und es gibt einen gewissen Rhythmus, in dem man rüttelt. Und natürlich, wie man die Flaschen greift. Und dann merkt man sofort, wenn einer ausgelassen wird und kann das dann noch korrigieren.
Und uns dann rauszukriegen, also ne, diese die Dosage da rauszukriegen.
Nee, die, das, nicht die Dosage.
Nicht die Dosage, die Hefe. Ja, genau. Wie wird das gemacht? Wird das vereist oder was?
Ja, genau. Also es gibt da die Möglichkeiten, das dann zu vereisen, den Kopf. Man kann es aber auch ohne Vereisen machen, wenn es ab der Position immer kopfüber bleibt. Und das Prinzip ist, die Flaschen, die sind während der Gärung und auch noch während des Rüttelns und Lagerns und so weiter, sind die mit einem Kronkorken verschlossen. Mhm. Das heißt, den eigentlichen Korken, den wir jetzt rausgemacht hatten aus der Flasche, der dann auch von der Agraffe, dem Drahtkorb geschützt ist, kommt erst nach dem Enthefen drauf. Vorher ist als technischer Verschluss bei uns der Kronkorken drauf. Und wenn wir die Flasche kopfüber haben, dann die Flasche öffnen, kommt durch den Überdruck in der Flasche, der bei 6 Bar etwa liegt, kommt mit hohem Druck die Hefe rausgeschossen, weil die ist ja ganz vorne in der Spitze drin.
Ja.
Und dann muss man die Flasche schnell hochnehmen und verschließen, damit man nach Möglichkeit nicht mehr verliert. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich kleine Geräte dafür, Maschinen dafür, die uns dabei helfen. Aber wir machen auch ab und an Flaschen händig. Wir machen Großflaschen, zum Beispiel Doppelmagnum. Das geht nicht mit unserer Maschine. Das
machen wir händig. In der 3-Liter-Flasche?
Wir vergären in der 3-Liter-Flasche. Okay, ja. Bei uns gibt es nur traditionelle
Methoden. Was eine Frage, die immer wieder kommt, Michael, bei Sekt ist, ist es das gleiche Prinzip wie bei normalen Wein? Riechen, schwenken, probieren?
Ja, schwenken ist natürlich immer so eine Sache, weil du natürlich das, was über Jahre da mühselig rein quasi geperlt wurde, du ein Stück weit verlierst. Aber um das wirklich organoleptisch aufzunehmen, schwenke ich es auch bei Champagner oder bei Sekt,
okay.
Bei Schaumweinen. Also, wir haben jetzt Riesling Brut, da kommen wir jetzt erstmal ans Eingemachte, lieber Marc. Das ist jetzt, da steht kein Jahrgang drauf. Du hast schon gesagt, kosten 20er, das ist wahrscheinlich so ein Eingangsvisitenkarte des Hauses, weil Riesling im Rheingau natürlich auch die Rebsorte schlechthin ist. Und sonst kann ich da nicht viel erkennen. Wahrscheinlich du weißt dann, wann es degorgiert wurde, aber der Normale erkennt es nicht, auch nicht die Dosage. Vegan ist es, Öko ist es und 12 Alkohol.
Und was riecht
ODP bist du?
Und lustig ist, und wonach riecht es? Das ist ganz.
Ich muss natürlich fragen, ob du jetzt als Riesling-Liebhaber, Lars, das auch erkennst gleich, dass es ein Riesling
ist. Ja, das hätte ich jetzt erkannt, aber natürlich schon, es ist anstrengender als ohne. Dass es einem gleich entgegenspringt, so dem Motto, guten Tag, ich bin ein Riesling.
Aber ein bisschen Steinobst hat man vielleicht schon.
Schon,
Nase, ja. Auch so ein bisschen diese Aprikose, vielleicht ein bisschen dieser Wiesenblumen, Wiesenkräuter.
Also was sich jetzt hier verbirgt, das ist im Hintergrund, wissen Sie, mit dem Jahrgang, also die Basis ist hier Jahrgang 22, den wir hier haben.
Also das heißt, die Mehrzahl ist aus dem Jahr 22.
Ja.
Also der größere Anteil.
Zu über 95%.
Okay,
gut. Ja, also der größte Anteil. Und wir spielen je nach Jahr, muss ich jetzt nochmal genau nachschauen, aber meistens ist es im niedrigen einstelligen Bereich in manchen Jahren, dass wir etwas Reservewein hinzugeben. Mhm. Und das sind dann eben ältere Riesling-Partien in dem Fall, um diese sehr junge Spitze des Jahrgangs dann so ein bisschen abzurunden. Und in Harmonie zu bringen. Aber das würde jetzt nicht verhindern, eigentlich den Jahrgang drauf zu schreiben, wenn wir das wollen.
Und im Mund ist es halt wie ein Riesling. Mhm. Im Mund ist es, und ich finde, ich mag ja keinen Sekt, normalerweise, das schmeckt mir sehr gut, weil das extrem nah an einem Wein ist.
Ja. Also das ist uns auch.
Und hat auch gar nicht so viel Kohlensäure, oder habe ich die Kohlensäure schon rausgeschüttelt?
Ja, die ist halt ganz zart und fein eingebunden. Ne? Mhm. Langes Hefelager spricht immer für eine feine,
3 Jahre ist
feine Passage, ja, genau. Ja. Und das eben halt für den Einstieg, ja, schon sehr, sehr.
Gibt es da eine Gesetzgebung, wie lange man auf der Hefe den Sekt?
Ja, per Gesetz müssen es 9 Monate sein,
okay,
auf der Hefe. Ja, und gibt natürlich.
In Deutschland,
genau. Gibt natürlich verbandsinterne Regelungen, dass man längeres Hefelager machen soll beim VDP, bei den Sektmachern, um noch eine höhere Grundqualität dann eben reinzubringen. Und wir sind mittlerweile bei dem Durchschnitt von 3 Jahren, den wir haben, und haben Sekte, werden wir auch heute noch was probieren, was über 6 Jahre auf der Hefe.
Aber schon, das ist schon sehr, 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 also sehr, es ist halt ein Riesling, der so aktiviert.
Ja.
Finde ich so ein bisschen. Oder?
Ja, trotzdem, wie auch eine Süße hat.
Ja. Ja, wie ist es in der Champagne mit dem Hefelager? Also wie lange muss es da liegen?
Ja, ab 3 Jahren ist es, kann es schon Vintage und Prestige sein. Ja, also das ist, die haben mindestens 15 Monate.
Ja,
okay. Und dann geht es halt entsprechend weiter, ja. Aber wenn man dann an die Vintage-Champagne rangeht, da sind viele Häuser jetzt so aktuell bei zwischen 18 und 20 irgendwie unterwegs, ja, ne?
Oder auch
älter. Oder älter, ja.
Was habt ihr denn noch? Also habt ihr so ein bisschen Pfirsich, genau, Aprikose in die Richtung, ne? Steinobst ist schon dann sehr dominant. Aber auch nicht zu, findest du es so, ist es dir zu süß, Axel?
Nee, gar nicht.
Bist du zu süß? Nein, weil du sagst, es ist ja auch ein bisschen süß.
Ja, ich hab das Gefühl, dass ich auf der Zunge vorne natürlich ein bisschen diesen Zucker auch spüre.
Das ist jetzt die Brüt-Variante. Mhm. Wir haben dieselbe Cuvée auch noch mal in extra Brüt bei uns. Für diejenigen, die es gerne etwas herber möchten, dass da etwa die Hälfte an Dosage.
Also habe ich ja bewusst jetzt für Axel mir den nicht gewünscht. Ne? Den hatten wir ja auch quasi. Ja.
Brüt ist noch mal, bis wohin geht das?
Ja, bis 12.
Oh, okay.
Ja, da sind wir jetzt nicht. Wir sind jetzt hier bei 8.
Ja.
Gramm Dosage.
Genau. Okay, aber das ist, also 8 kann man, also man sagt ja im Grunde genommen den Zuckeranteil in Prozent, ne? Normalerweise, also wenn wir jetzt sagen.
In Gramm pro Liter.
Wird in Frankreich eigentlich, okay, auch, das wundert mich immer, das ist so typisch deutsch, ne? Wird in Frankreich so technisch über Wein gesprochen, immer
absolut,
mit dem.
Absolut.
Ernsthaft, mit Gramm pro Liter, ja, und klar, dies und klar, ja.
Bei einer Verkostung von Ruinar bist, ist eine der ersten Fragen oder Informationen, die du kriegst,
dass, okay,
wir sagen,
wie die Dosage ist.
Dass die Dosage,
weil es klingt so nach, ich meine auch so nach dem, wie sind die Gesetze, was ist die Höchstgrenze, ja, was schreibt das vor, wann kommt der Kontrolleur oder so,
denkst du irgendwie.
Bei so einem Produkt denkst du so, ja, boah, was?
Ich finde das sehr beruhigend, mal was zu haben, was man messen kann. Weißt du, wo man mal eine Vergleichsgrundlage hat, außer sich nur auf das Geschmackliche verlassen zu können. Mhm. Zu müssen, was, ne, das Geschmackliche ist natürlich das Wichtigste, aber es ist, heute schmeckt er mir anders als morgen.
Aber es ist so typisch, es ist so deutsch, weißt du, so alles in so eine DIN-Form zu pressen und so.
Aber ich, ja, stehe auch, ja, drauf, deutscher Sekt BA.
Richtig, ja.
Bestimmte Anbaugebiete.
Ja, und die steht ja auch mit drauf.
Ja.
Der Rheingau, also das ist jetzt nochmal eine engere Definition der Herkunft. Und das ist nochmal eine Unterscheidung, ob man einen deutschen Sekt hat, der auch aus verschiedenen Partien kommen kann, aus verschiedenen Regionen oder beziehungsweise einfach in Deutschland hergestellt ist.
Ja.
Und in dem Fall bei Sekt Lea, das ist dann die Mindestvoraussetzung für das gesetzlich vorgeschriebene
Winzersekt. Aber weißt du, das ist so schlimm. Wir reden immer darüber, irgendwie dieses Land irgendwie erstickt so in der Bürokratie. Und ich wette, dass auch bei euch in den letzten 20 Jahren so viele Regeln dazugekommen sind, dass alles ist geregelt. Wahrscheinlich ist auch geregelt, die Akraffe, wie die hergestellt sein muss und dass man sich nicht schneidet und wie Prozent Metall die haben muss. Boah, das gruselt mich.
Zum Glück noch nicht niemanden auf Ideen bringen.
Okay.
Ja, das haben wir nicht, aber natürlich, es wird viel nach Fakten gefragt. Aber was natürlich das Wichtige ist mit BA und was dahinter steht, es sagt bestimmtes Anbaugebiet oder aus einem bestimmten Anbaugebiet und in dem Fall ist es der Rheingau und das ist uns halt eben ganz, ganz wichtig. Ja. Wir hatten vorhin den Vergleich, so wie die Champagner überall, sie haben es halt als ihre Region ist Marke.
Ja.
Ja. Und bei uns ist jetzt vielleicht die Region nicht Marke, aber die Region ist die Herkunft, die wir hier auch widerspiegeln wollen und deshalb natürlich auch der Riesling immer ganz vorne dran steht.
Und wenn jetzt, könnte da noch nur deutscher Sekt stehen? Oder?
Ja, aber dann dürfte nicht Rheingau stehen.
Ja, okay.
Ja, und dann wäre möglich.
Okay, und dann heißt es, kommt von irgendwoher aus Deutschland?
Könnte.
Der Lübbe wird nur in Deutschland gemacht.
Könnte. Man umgeht natürlich auch noch eine Prüfung, die es dann nochmal gibt. Ja, da wird ja auch viel gerne
geprüft. Oh, Leute. Da lübe ich mir das in Österreich. Für die Österreicher machen einfach.
Ja.
Die ballern da einfach irgendwas rein, egal was. Hoch die Tassen, Hauptsache es schmeckt.
Die ballern sich einfach.
Leute, mal ganz ehrlich, wenn du überlegst, wie viel wir hier, das so, wo du zwischendurch denkst, du musst Ingenieur sein.
Wir können ja beschließen, dass nur das Vorderetikett für uns heute zählt.
Ja, aber was auch zeigt, ist, dass sozusagen dieses Gespräch darum geführt wird, dass die Leute das möchten. Das ist ja nicht so, weißt du? Ich bin ja der Einzige am Tisch, der zwischendurch mal sagt, was für ein Quatsch. Also, nö, ist schon wichtig und so. Also, das ist, so sind wir Deutsche. Das ist ja auch wahrscheinlich gut, weil dann alles irgendwie, für alles gibt es eine Regel und vor allem kann man nachgucken und man wird nicht betrogen.
Transparenz ist halt auch immer wichtig, ja. Und gewünscht. Und dann auch die Unterscheidung zu haben, wo ich vorhin gesagt habe, von was sehr Einfachem zu etwas Hochwertigem, es ist natürlich auch besser, wenn es hinterfragt wird, wie es denn passiert, ja. Und dann kommt man dahin.
Also wir hatten gestern Abend einen Vortrag von einem Chefarztoperateur von der Klinikum in Rheinbeek zum Thema KI und robotergestützte Operationen. Oder Operationen, die ganz Roboter mitmachen. Und er hat uns wirklich gezeigt, wie mit so einem Handschuh quasi du das machen kannst und das Ding macht das Gleiche quasi in, und wie hat er von einer Weintraube die Haut abgelöst und dann die Haut wieder raufgemacht und angenäht. Mhm. Bei einer Weintraube. Das war spektakulär. Und er sagt, das Problem ist, weil ich sage, Mensch, diese ganzen Daten und wäre es doch super, aber die ganze Welt, ja, in Deutschland extrem schwierig. Datenschutz und so weiter, wegen diesem DSVG und so. Obwohl die Daten komplett anonymisiert weitergegeben werden. Und könnte wirklich jedem helfen mit diesem Krankheitsbild. Da gibt es aber in Massachusetts einen Arzt oder irgendwo in Huaihang und man sagt, der macht es noch besser als alle anderen. Deswegen lernen wir von dem. In Deutschland mit am schwierigsten.
Natürlich.
Wo keiner auch was hat davon. Es hat ganz im Gegenteil, es blockiert wirklich Fortschritt. Ja.
Also dann mein Lieblingsbeispiel ist, ich hatte neulich mit dem Finanzamt irgendwas und dann habe ich denen irgendwas geschrieben, ja? Und dann haben die mir einen Brief zurückgeschrieben, weil sie per E-Mail habe ich ihnen das geschrieben. Haben sie mir einen Brief zurückgeschrieben, weil sie per E-Mail nicht mit mir kommunizieren dürfen. So, und dann denkst du, Alter,
heutzutage.
Was ist da los, ne?
Gut, dass sie es nicht gefaxt haben, sondern noch einen Brief.
Ja, aber das gibt's da kommt ja.
Dann nochmal 4 Tage später quasi, weil das ewig dauert, bis die Post, weil die nur noch jeden dritten Tag.
Ich finde, es ist so schlimm, dass man nicht einfach mal Sachen sagt, das ist jetzt schön und wir lieben das, aber das alles, na gut.
Ich bin für Flaschenpost.
Ja.
Das wäre eigentlich ein guter
Pinot Blanc.
Guter Weg, ja. Ich habe eine Frage jetzt noch, die dritte auf dem Pinot Blanc. Jetzt, wie viel ist der Anteil bei euch Sekt zu Stillwein ungefähr im Weingut?
Wir machen mittlerweile aus gut 40% der Ernte Sekt.
Ja. Okay. Und jetzt quasi 22 eher ein warmer Jahrgang. Jetzt weißt du, du musst die Frische, die Säure halten. Mhm. Zu welchem Zeitpunkt musst du entscheiden, was kommt in den Sekt und was bleibt Wein? Und oder kannst du das später auch noch so ein bisschen hin und her changen?
Also das Gros, das ist ja das ganz, ganz Wichtige. Ich sage, wir sind ein Wein- und Sektgut, aber eigentlich ist es so, dass wir zwei Betriebe in einem Haus sind. Und so versuchen wir das auch bei den Weinbergen zu betrachten. Also wir haben Weinberge, da wissen wir auch über die Erfahrung der Jahre, das kommt natürlich insbesondere auch später bei den Lagensekten mit zu Trage, dass wir Lagen haben speziell für Sekt und Lagen speziell für Wein, die auch jetzt schon eben vom Rebschnitt an, von der ganzen Arbeit, der Laubarbeit
anders,
im Sommer anders gehandhabt werden, um eben speziell auf das Ziel Sekt hinzugehen. Mit Berücksichtigung, dass wir eine deutlich frühere Ernte haben in Relation zu Weinen und auch gerade zu großen Weinen wie GGs, großen Gewächsen, wo wir dann wissen, wir müssen ja bis zum Ende der absoluten Reifephase irgendwie durchhalten und machen. Ja. Oder natürlich mit niedrigeren Erträgen etc. pp. Und da arbeiten wir dann ganz, ganz anders. Also
das heißt, wenn so eine rein Sektweingüter, Katharina Raumland war schon bei uns zum Beispiel, die haben dann schon ihr Jahr ist durch und die legen sich schon mal hin und die Sekte, und dann musst du ja weitermachen, weil dann beginnt es ja erst mit den Stillweinen. Ne?
Ja, also das hat jetzt bei uns zur Folge, dass wir immer einen sehr langen Herbst haben. Wir beginnen früh.
Ja.
Teilweise 3 Wochen früher als Kollegen, die ausschließlich Wein machen
wollen. Also sag mal dann im August schon, oder?
In frühen Jahren, also 2025 zum Beispiel, war die früheste Ernte, die wir je hatten. Und der erste Erntetag war der 22. August.
Oh.
Ja, nur vormittags dann, weil nachmittags wurde es zu warm. Ja, und das war dann die...
Aber das heißt, aber das ist noch gar nicht lange her, da wäre es wahrscheinlich erst Anfang Oktober gewesen, ne? Also nicht lange her, ist auch übertrieben, vor 20, 30 Jahren?
Ja, als ich angefangen habe und Man hätte vielleicht schon irgendwie Ende September in warmen Jahren anfangen können, aber da war die Haupternte war immer Oktober und in späten Jahren ging es in den November rein. Krass. Und innerhalb von, sag ich jetzt mal, 1,5 Jahrzehnten hat sich das einen kompletten Monat, auch für die Winzer, die ausschließlich Wein machen, nach vorne.
Woran liegt das denn? Den Klimawandel gibt's doch gar nicht, sagt Donald Trump. Ihr seid einfach zu blöd. Ihr kriegt es nicht hin. Ja.
Aber ich finde diesen Monat, den finde ich so viel deutlicher, als wenn
es jetzt
draußen heißt 1,5 Grad Unterschied, weil die haben wir ja um ein Vielfaches überboten von zwischen morgen und nachmittags.
Ja, und wenn du dir noch vorstellst, dass du an der Spitze sagst, du früher war es mal November und jetzt ist das erste schon 22. August. Ich meine, da versteht jeder, was das Problem ist.
Aber was ich noch nicht verstanden habe, also wieso kann ich den Wein, der für den Sekt bestimmt ist, dann früher ernten als den für die großen Gewächse zum Beispiel?
Wir haben zweierlei Dinge, die wir da beachten müssen. Das eine ist, dass wir ja bei einer zweiten Gärung, wie wir es hier machen in der Flasche, ja nochmal Alkohol hinzukommt. Ja, das heißt, man möchte ganz bewusst bei dem Grundwein schlanker sein, als man es jetzt bei den Gutsweinen wäre, die man dann auch nach einem Jahr als Wein abfüllt oder bei anderen Weinen. Also wir gucken, dass wir da irgendwie so zwischen 10, 10,5 vom Alkohol bei der Basis sind, im Grundwein, damit wir dann halt eben, wenn dann eben die 1,5 Volumenprozent noch draufkommen über die zweite Gärung, dass wir da eigentlich nicht über 12 gehen. Und manchmal auch nur bei 11,5. Und dadurch bedingt geht man schon mal an eine frühe Ernte ran. Was die frühe Ernte auch mitbringt, ist eine lebendigere und noch mehr präsente Säure, die man hat, die natürlich hilft auf die Langzeitreifung auf der Hefe, dass es dann nach dieser langen Zeit immer noch wunderbar und frisch ist. So, was zu dem frühen Zeitpunkt natürlich schwierig ist zu handeln, ist, dass die Trauben ja noch etwas grüner sind, die Kerne vielleicht noch ein bisschen anders sind als bei späten Ernten, die Stielgerüste anders sind und so weiter. Und deshalb ist es so ganz wichtig, mit der Handlese da dran zu gehen, die Trauben schonend nach Hause zu bringen und bei der Pressung auch immer nur diese ersten Pressphasen zu nehmen und danach eben zu separieren und das nicht mehr zum Sektgrundwein dann zu nehmen. Also diese Arbeit ist eine ganz andere. Ich bin persönlich ein großer Freund der Schale. Ja, weil wir schon viele tolle Weine gemacht haben mit längerem Schalenkontakt, mit den Aromen, mit dem Ausdruck, der aus der Schale kommt. Aber beim Sekt wollen wir das nicht haben. Ja, und das sind so diese zwei verschiedenen Arbeitsweisen, die wir im selben Haus haben, mit selben Team, selben Equipment. Aber irgendwann heißt es, okay, das ist jetzt für Sekt, das ist jetzt für Wein.
Und ist das so? Ich meine, es sind ja, die kommen ja aus großen Lagen, die Weine, die von denen der Sekt gemacht wird. Also kann man sagen, dass sich diese Weine dann in der zweiten Gärung am Ende genauso entwickeln und dieses Potenzial entfalten, wie wenn sie jetzt am Rebstock hängen bleiben und ihr sie später erntet?
Ja, wir holen die Frucht zu einem früheren Zeitpunkt, dann ist natürlich die Aromaeinlagerung über die Reife nochmal eine andere.
Ja.
Ja, und weniger stark ausgeprägt.
Ja.
Das möchte man auch beim Sekt jetzt haben. Natürlich wollen wir, dass man hier den Riesling erkennt. Wir wollen, dass man den Weißburgunder, also den Pinot Blanc, erkennt als Rebsorte. Aber wir wollen auch Raum lassen für die Hefe. Die ja dann kommt und eine weitere Dimension dazu bringt. Und natürlich die Kohlensäure, die dann dabei hilft, im Glas einfach die Frische zu transportieren, aber halt auch die Aromen hoch zu transportieren und im Gaumen.
Warum sagt ihr Pinot Blanc und nicht Weißburgunder?
Weil es schöner klingt.
Weil viele Leute werden denken, das sind zwei verschiedene Rebsorten, ne?
Ja, das muss man mal.
Weil dann kommst du wieder Blanc de Blanc und was ich, kommt alles Mögliche dazu, oder ja, nicht?
Das ist tatsächlich dann das eher ins Internationale angelehnt bei unserem Wein, den wir noch im Haus haben. Das ist unser trockener Weißburgunder. Mhm.
Michael, wie schmeckt dir denn der Pinot Blanc? Was schmeckst du da? Es ist nicht so fruchtig wie der Riesling.
Ja, also ist beim Weißburgunder ist generell die Säure einfach ein bisschen abgepufferter als beim Riesling. Das merkst du. Deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen milder für das allgemeine Geschmacksprofil. Ich weiß jetzt nicht, ob die Dosage da ähnlich ist, aber wirkt auf jeden Fall jetzt bekömmlicher, würde ich sagen. Ob ich es lieber mag, ist eine andere Frage, aber ich versuche es ja jetzt erstmal zu beschreiben.
Aber was schmeckst du? Weil das ist ja irgendwie.
Ist ein bisschen zurückhaltender auch von der Aromatik jetzt. Ne? Der Riesling war schon intensiver.
Schmeckst du? Also ich tue mir jetzt schwer, irgendwas daraus zu schmecken. Also irgendein Kräuter,
Also ein bisschen Zitrone, was Zitrisches hat man schon.
Ja, aber das hatte man eben auch, oder? So ein bisschen.
Ja.
Also ich finde, diese Brioche-Note, so dass
das
mehr irgendwie durchkommt.
Ein Frucht noch etwas Birne.
Ja.
ja, was ich da immer erkenne. Und die Dosage ist etwas niedriger, aber im Verhältnis eben mit der Säure kommt es natürlich wieder auf ein ähnliches Erlebnis.
Und ist vom Preis auf demselben Niveau ungefähr?
20
Euro. Aber ich hätte jetzt gedacht, Axel, dass du das lieber magst, oder
nicht? Dass ich das hier lieber mag?
Ja.
Ich finde das gut, aber also, ne, gar keine Frage. Ich finde, dass das eher nach Champagner schmeckt, aber ist ja auch klar, weil es dann eben
eher angelehnt an die Burgunder-Rebsorte
auch. Genau. Ja. Aber das erste fand ich, also was du gesagt hast, dass das irgendwie, dass man den Wein und den Riesling noch so rausschmeckt, so das fand ich da auch. Also das ist vielleicht das erste eigentlich.
Also Riesling ist definitiv die aromatischere und die dominantere Rebsorte, was die Eigenaromatik angeht, als jetzt der Weißburgunder.
Könnt ihr denn da eigentlich... Fall.
Und deshalb spricht hier die Hefe noch mehr.
Ja.
Und hier ist sie
leitend.
Ja. Und hier ist mehr Raum für die Hefe.
Ganz kurze Frage, Axel, weil das jetzt gerade geploppt hat, für die Szenen. Was ist das für ein Verschluss, den du da hast?
Das ist einfach nur ein Verschluss, der die Kohlensäure da drin hält.
Und ist das ein spezieller, weil das ist nicht...
Nee. Das ist kein spezieller. Okay. Der ist jetzt tatsächlich von der Champagner... Firma, den ich da jetzt genommen habe. Das mache ich aber zu Hause auch immer, würde ich wichtig finden. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, Silberlöffel reinlegt oder irgendeinen Löffel.
Ja.
Das habe ich auch schon gesehen. Ich finde, wenn ich gar nichts anderes habe, mache ich es, weil ich finde, es hilft mehr als nicht. Aber wenn man braucht irgendwas quasi, um die Flasche wirklich zuzumachen.
Also Silberlöffel bringt nichts?
Das hat meine Mutter immer gemacht. Das kann ich mich erinnern.
Ich bilde mir ein, dass es was bringt.
Ja,
meine Mutter. Aber das andere ist schon.
Aber ist es erwiesen, dass es was bringt?
Ich habe das noch nicht untersucht und getestet. Also ich habe schon Untersuchungen gemacht, was Kohlensäure angeht und Kohlensäurestabilität im Schaumwein. Das war auch ganz, ganz spannend.
Sag mal, das ist so ein ganz normaler
Plastik und dann.
Genau.
Das ist gut.
Aber mit einem Löffel habe ich das nicht probiert.
Und so verschließt ihr die Sachen auch in der Hansa Lounge? Ja. Nein, musst du mir nicht schenken, aber.
Ja, das ist interessant. Aber genau, du hast mal mit dem Fraunhofer Institut zusammengearbeitet.
Ja.
Genau. Ja, aber vielleicht erzählst du das mal. Was war das?
Also das Entscheidende beim Sekt ja auch nochmal. Gegenüber dem Wein, den man ja dann auch manchmal als Stillwein bezeichnet, das ist ja dann der Unterschied, dass wir halt hier die Kohlensäure drin haben und es sehr lebendig ist. Und wir hatten damals, durften wir eine Airline beliefern. Und das ging über Ausschreibungen, es wurde ausgewählt. Und das ist uns jetzt schon mehrfach geglückt, dass wir das waren. Und so kam ich dann in Kontakt und hatte während meiner Studienzeit in der Hochschule in Geisenheim, das ist also die Weinuni in Deutschland, hatte ich die Möglichkeit, mit einem Professor zu arbeiten, der den Sektkeller für die traditionelle Methode gemacht hat. Das ist übrigens auch der Professor gewesen, der dem Volker Raumland das Sektmachen näher gebracht hat und ihn damit inspiriert hat. Und viele, viele deutsche Winzer haben dort das Sekthandwerk gelernt. Und der Wolfgang Pfeiffer war das und der hat sich damals dem Thema mit angenommen und ich habe gesagt, ich hatte einen Artikel gelesen, das hieß Wein über den Wolken. Und da ging es um die Auswahl des Weines für den Genuss an Bord des Fliegers, also auf Reiseflug, weil ja die Geschmackswahrnehmung etwas anders ist. Ist ja auch beim Essen entsprechend so, dass die Auswahl da jetzt heute ganz anders und passender getroffen wird. Und so war es beim Wein eben auch. Und dann kam ich darauf, dass es ja noch keiner bei Sekt gemacht hat. Da kann man natürlich die Ergebnisse von Speisen und Wein schon voraussetzen. Aber was passiert dann eben dann mit der Kohlensäure? Und das durfte ich eben dann als Projekt machen, untersuchen. Viele verschiedene kleine Chargen an Sekt machen, um zu sehen, wie man eine feinere und stabilere Kohlensäure hinkriegt.
Auf 10.000 Meter Höhe.
Ja, also ich dachte, juhu, mal sehen, wann ich so einen Langstreckenflug mal machen darf.
10-mal nach Buenos Aires.
Und dann irgendwo schön untergebracht werde, um das zu testen. Hat mich auch schon gefragt, wie das dann klappen wird mit den Vibrationen etc. Aber dann hieß es, nein, wir testen das gar nicht an Bord. Das hat man früher mal so gemacht. Okay. Wir fahren runter nach Holzkirchen, also südlich von München, ins Fraunhofer-Institut für Bauphysik. Und dort steht eben da gibt es ein Testcenter. Und dort haben die ein Flugzeugsegment in eine Druckröhre reingesetzt. Und können dann dort simulieren.
Ja, können dort simulieren. Lieber Herr Barth, hier ist Ihre Fahrkarte noch. Holzkirchen.
Haben Sie First Class gebucht?
Ja. Ja, man steigt quasi wie in einen Aufzug rein, aber letzten Endes ist es eine Druckschleuse. Ja, man wird dann auf den Druck eingestellt und dann kommt man in diesen Testbereich rein. Und da waren wir dann anfänglich noch nicht mal in dem Flugzeugsegment drin. Dort wird mittlerweile auch Essen getestet und Getränke, aber ganz früher wurde das mal eingerichtet, um Klimaanlagen, Sitze, also die ganze Technik einfach, um die Werkstoffe zu testen. Und dann haben wir außen eben die Sekte getestet im Normaldruck und dann eben im Niederdruck, also wie wenn man oben ist in der Luft, und geschaut, wie schnell dann über Zeit die Kohlensäure entweicht.
Und jetzt Leute, ich muss immer kurz, ich habe jetzt viermal da reingerochen und ich habe so unterschiedliche, der erste war Gewürzketchup.
Gewürzketchup? Hey.
Gewürzketchup war ganz, aber das war nur ganz kurz.
Ich Pinot Brut Rosé habe ich eingeschenkt.
Genau. Und ich bin jetzt gerade, kam es so in so einen Bereich Lakritz irgendwie eher so. Also ich bin völlig irritiert, gerade ist das mit meiner Nase nicht gut, weil ich jetzt eine Woche in Österreich war.
Was heißt das denn? Du warst in Südtirol.
War auch in Österreich.
Unser Ziel hier beim Rosé ist 100% Spätburgunder. Das ist die Traube, also deshalb ein Pinot Rosé aus Pinot Noir.
Jetzt ist es auch alles verschwunden wieder. Ist es manchmal so, wenn es frisch im Glas ist, dass es
ganz frische. Also auch ein Sekt braucht etwas Luft.
Okay.
Also es ist nicht so von wegen, der Sekt ist ja eh reduktiv, der hat ja eh Kohlensäure, der Spätsauerstoff ist da noch mehr eher der Feind. Gerade wenn man ein Glas ganz, ganz frisch das erste einschenkt, dann braucht er auch ein bisschen Luft, um aufzugehen von der Aromatik, dass vielleicht dieser erste Schwung an Kohlensäure, der
jetzt rauskommt,
auch mal ein bisschen verfliegt.
Also mit anderen Worten, am besten ist es einschenken, bisschen schwenken und vielleicht nach einer Minute oder zwei Minuten riechen.
Ja, und auf nicht jeden Fall riechen. Auch so ein Weinglas nehmen.
Ja, ja.
Ja, ein bisschen größeres Glas nehmen. Und natürlich gibt es noch eine gewisse Tradition, immer die kleine Flöte zu nehmen.
Ja, weil die oft auch einen Mussierpunkt hat, das hilft natürlich
schon. Dann steigt es schön auf, man kriegt die auch in den Gläsern, wenn man das dann will. Aber wir bei uns in der Vinothek, ich schenke eigentlich fast nur noch einen in den größeren Universalgläsern.
Aber man kriegt das nicht raus. Ich war neulich auch bei Leuten zu Gast, die hatten dann auch so ganz dicke Gläser. Also dicke Gläser, die mehr so wie so ein Saftglas auf Stiel aussahen. Und dann tranken die ihren Wein und sage ich, was machst du, was sagst du da? Hab ich gesagt,
sagst du natürlich nichts.
Sagst du nichts, aber doch irgendwann habe ich mal was gesagt bei meinen Schwiegereltern und die haben mir dann alles aussortiert und sagten, die Weine schmecken ja. Also ich meine, wenn du letztlich aus einem Saftglas mit Stiel trinkst,
dann kannst du vielleicht sagen, wenn du irgendwo eingeladen bist.
Trotzdem,
du. Aber was für schöne Gläser, sagst du dann?
Sagst du das dann wirklich?
Das ist was für schöne Gläser.
Also so eine Sektflöte ist Quatsch.
Ja.
Können wir sagen?
Für Sekte dieser Art, die da auch noch wirklich ein bisschen Raum brauchen.
Für Winzersekte.
Glas ist auf jeden Fall das Weinglas die bessere Wahl.
Aber wie hat sich das eigentlich etabliert, diese komischen... Obwohl, man sieht es nicht mehr so häufig, muss man sagen. Also
man sieht es immer.
Ganz früher gab es ja diese Coop, ne, die ja eher so eine ganz offene Schale war, wo man fast bis zur Oberflächenspannung eingeschenkt hat. Ja. Das ist dann
stimmt.
auch nicht gut, weil das hat ja auch keinen Raum im Glas, der das Aroma mit einfängt und dann kanalisiert nach oben gibt. Also ich glaube, da hat sich einfach extrem viel getan, auch im Glasdesign, und gibt mittlerweile auch speziell für hochwertige Sekte auch etwas bauchigere Gläser, die eben dann nicht für Wein gedacht sind.
Aber gut, entscheidend ist doch irgendwie, das ist ein bisschen, entscheidend ist ja auch so ein bisschen die Dicke des Glases, dass es irgendwie relativ bauchig ist und so. Du musst ja, ist ja kein Hexenwerk mehr eigentlich heute. Aber
das stimmt, aber also eben nach wie vor, dass wir Champagnergläser dann so eine Offerte machen wir mit Riedel, und dann rufen Leute an und sagen, sie haben uns Weingläser geschickt, wir haben doch Champagnergläser bestellt. Ja. Nee, das ist schon so. Also sie können aber auch Wein raustrinken. Ja, also das ist der Vorteil. Das ist so ein Erklärungsbedürftig, aber ich erinnere mich noch, also im Restaurant meiner Eltern hatten wir so riesige Cognac-Schwenker. Mhm. Ja, und die wurden dann auch noch aufgewärmt. Also wenn jemand einen Cognac bestellt hat, musstest du einmal und ich so, boah, und mit dem Wissen von heute, wo man sagt, der ganze Alkohol wird zentriert, eher kühl trinken als warm, weil dann wird der Alkohol noch, aber das war so Teil dieses Prozederes. Ne? Also hat sich schon echt auch in dem Bereich viel verändert.
Ja,
aber
im Sekt tut's gut.
Wie schnell muss man dann einen Sekt eigentlich trinken? Also wann ist die Kohlensäure raus?
Ja, wieder zurück auf meinen Versuch, also im Flugzeug schneller. Ja, weil die Kohlensäure schneller rausgeht. Okay. Das habe ich sogar mit in den Abschluss, ins Fazit mit reingeschrieben. Am besten schneller trinken.
Ja. Mhm. Aber
das wird auch akzeptiert und trotzdem eine gute Note
dafür. Und ist es nicht gefährlich, quasi der Druck? Also die Flasche hält den Druckstand auch auf 10.000 Meter Höhe. Ist kein Ding, dass das alles explodiert? Oder?
Ja, nee. Das ist kein Problem. Also grundsätzlich beim Aufmachen durch den Druck, der ja in der Flasche ist, ich meine, so eine fertige Flasche Sekt hat ja in der Regel immer noch über 5 Bar Druck. Mhm. Ja, aber man verliert ja wirklich nur marginal bei dem Degugieren. Mhm. Und man sollte so einen Korken, außer man will jetzt saprieren mit dem Säbel, sollte man so einen Korken ja eh vorsichtig öffnen. Mhm. Und
nicht Richtung gucken, Pilot vielleicht.
Nicht Richtung Pilot, gut, der hat jetzt Sicherheitstüren und alles.
Der hat vorne auch einen, der hat schon einen drin. Ich glaube, für den Pilot ist es egal, ist alles Autopilot, oder?
Also bei uns auch eine Flasche, dann mal der Korken, weil ich nicht richtig festgehalten habe, weggeflogen. Der liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo noch in dieser Röhre unten drin. Weiß nicht, ob das mal geräumt wird irgendwann, aber es ist nichts kaputt gegangen dabei. Aber grundsätzlich hat man die Hand ja dann oben drauf beim Öffnen, dass man es vorsichtig.
Wie das so ist, ja, es ist nicht ungefährlich. Ja. Man muss wirklich. Ja.
Aber wenn ich jetzt im Restaurant bin, kann ich mir 20 Minuten Zeit lassen damit, oder ist das eher so, dass man das in 5 Minuten trinken sollte?
Nein.
Also wird halt schneller warm, ne?
Ja. Also man hat eine durch das lange Hefelager auch, und jetzt hier ist die Basis 2020.
Okay,
ja, sogar. Und okay. Der Grundwein war ein Drittel im großen Holz. Daher auch so eine gewisse Würzigkeit, die mitschwingt, dass er halt einfach noch ein bisschen seriöser ist, schöner
als was schmeckt ihr denn? Was schmeckt ihr denn?
Und,
Also ich habe so ein bisschen Curry sogar gehabt. Ich weiß nicht, ob, wenn du Ketchup gesagt hast.
Ja. Nein, das ist ja dieser Gewürz, dieser Hela-Gewürz-Ketchup, Curry.
Ja. Weil ich das abartig schlimm finde, dieses Hela-Gewürz-Ketchup. Ist ja nur, also.
Ja, natürlich, aber das ist der Curry. Ja, Curry. Okay.
Hatte ich tatsächlich auch. Ich finde ihn wahnsinnig schön. Also ich finde ihn sehr, sehr elegant. Ich finde ihn, hat echt eine gute Energie auch, dieser Pinot Brut.
So ganz leicht. Saftig. Ja, aber so, du hast auch so ein bisschen, ich will nicht nennen, was hast du, so leichte rote Früchte hat man auch schon.
Genau, das ist ja so das Klassische, was man erwartet.
Aber das hat.
Aber es ist dann kommt halt eben dieses Gewürzige mit dazu.
Also du würdest auch sagen, Curry? Also ich meine, das Gewürzketchup war für mich die Übersetzung mit Curry. Ich roch Curry.
Ja, ich denke da eher so ein bisschen an was leicht Speckiges. Geräuchertes, was ich da habe, aber ich kann das total nachvollziehen. Mhm. Auch durch diese rötliche Aromatik, die damit schwingt.
Aber ich finde, das ist so ein Sekt, da trinkst du, kannst du ganze Zeit trinken. Kann man den auch zum Essen?
Unbedingt.
Unbedingt?
Das passt so gut. Ja. Sparkling zum Essen ist wirklich wahnsinnig gut.
Ja.
Und es ist eben leicht, ne? Also da hat auch 12 Alkohol. Das heißt, das kannst du echt den ganzen Abend trinken, und es geht dir am nächsten Morgen echt gut. Also zu zweit sich eine Flasche Sekt oder Champagner zu gönnen, auch tagsüber, du bist noch
auf. Natürlich.
Du musst nicht schlafen.
Auch tagsüber.
Ja, es gibt ja auch Sekt Frühstück.
Das stimmt.
Ja.
Auch mal, nimm sie auch mal tagsüber. Ein Ratschlag von
Michael K. aus H. Aber als Essensbegleiter eher Wein, oder? Also ist das
für,
also immer als Essensbegleiter hat man doch eigentlich eher Wein. Also ist doch eher selten, dass man.
Das ist so das Übliche, dass der Sekt eher der Aperitif ist oder vielleicht nochmal irgendwie zwischendrin zum Auffrischen. Aber gerade mit unseren Sekten, auch jetzt hier der Rosé, deshalb auch ganz, ganz bewusst, jetzt nicht einfach nur der leichte Aperitif, sondern also natürlich elegant und leicht, von der Aromatik halt schon mehr gebend. Wir machen sehr gerne und immer häufiger reine Sektmenüs.
Okay.
Ich meine, es gibt Menüs, da könnte ich ganz easy sagen, okay, da passt jetzt mein GG hin. Zum Dessert bringe ich eine Auslese oder noch was Edelsüßes hinzu und so weiter. Aber für mich ist es einfach ein ganz, ganz besonderer Reiz, und auch für die Gäste, die wir dann haben. Also wir machen das jetzt nicht bei uns im Haus, sondern immer bei einem Partner von uns in einem Restaurant, wo wir dann reine Sektmenüs machen. Und das Interesse wird immer größer. Bei Gourmet-Festivals wird nachgefragt, können wir einmal einen Abend mit nur Sekt machen. Da gibt es dann spezielle Themen-Dinner und so weiter. Also
was ist der Unterschied, würdest du sagen, zum Weinmenü?
Eigentlich, das, also es passt wunderbar. Durch die Kohlensäure wird immer wieder aufgefrischt. Ja, das heißt irgendwie der Gaumen bleibt frisch, aber der bleibt auch aufnahmefähig. Ja, also man wird nicht irgendwie satt oder belegt.
Man wird ja auch nicht müde, ist das Gute, ne? Du bist ja dann schnell vom Wein.
Es ist neutraler fürs Essen, das Essen bleibt quasi stärker für dich wahrnehmbar, weil der Wein ist nicht, ich meine, jetzt ist sowieso eigentlich die Königsdisziplin, dass Essen und Wein zusammen besser sind als jedes einzelne für sich.
Ja.
Aber das ist eben bei bei Sparkling-Sachen fast ein bisschen leichter sogar zu kombinieren. Gewisse Dinge wie so Räucheraal oder so, das passt so gut zu Champagner. So ein reifer, so ein Parmesan oder so ein Comté, der so richtig kristallinisch und hat das mit seinem Sparkling. Fantastisch, wirklich gut.
Boah, die letzte und vierte Flasche ist, ich musste sie mit zwei Händen halten, weil sie enorm schwer ist. Mhm. Deutlich schwerer als, nee. Täuscht es ein bisschen?
Da wird dann auch der Beschenkte den Unterschied merken.
Sag noch was zum Rosé. Was kostet der mal?
Der 22.
Okay. Oh, ich finde dein Rosé ist super.
Ja.
Ich finde ihn richtig gut.
Richtig gut.
Ja. Merkst du denn auch so einen Rosé-Trend? Gibt es denn noch einen Trend oder ist es eine Bewegung oder ist es wieder vorbei? Oder?
Ja, es ist nach wie vor, es ist unser, nach dem Riesling, zweitmeist verkaufte Sekt bei uns. Okay. Also das spielt eine ganz große Rolle. Beim Wein und auch beim Sekt. Mhm. Beim Wein ist es häufig eher so jahreszeitgetrieben. Mhm. Also man sagt, jetzt kommt die Sonne raus, jetzt kommt die Terrasse. Aber beim Sekt das Ganze.
Ihr habt auch einen roten Sekt gesehen, ne?
Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Das machen ganz, ganz wenige. Es ist auch ein klein wenig gegen das Prinzip der Ganztraubenpressung, was wir als so wichtig sehen. Denn hier wollen wir ja tatsächlich was aus der Schale haben, und zwar die Farbe. Aber es hat, gerade bei uns in der Region, hat es eine Tradition. Wir haben ja so eine kleine Enklave im Rheingau, Assmannshausen, wo der Rhein schon wieder den Knick macht Richtung Mittelrheintal. Dort wird mehr Spätburgunder und Rotwein produziert als sonst in der Region, wo es dann eher der Fokus auf Riesling ist. Und daher kam das, dass man auch rote Schaumweine macht. Die waren dann meistens etwas süßer. Das ist so das Vorurteil, was immer mitschwebt, dass wenn man einen roten Sekt hat, dass er eher süßlich ist. Wir machen den Brüt. Also geschmacklich eben trocken, aber mit einem langen Hefelager, das ist bei uns auch aktuell Jahrgang 18 aus dem warmen Jahr, das heißt, da waren früh die Trauben schon durchgefärbt. Wir konnten toll mit relativ kurzer Kontaktzeit schon gut Farbe bekommen und arbeiten da halt extrem schonend dran, mit viel Zeit. Und das ist ein Essensbegleiter.
Aber fürs Auge erstmal schon gewöhnungsbedürftig. Man denkt so an Krimsekt oder...
Machst die Augen zu.
Also die Leute denken dann eher an was Süßeres, was dann kommt. Genau. Aber wenn sie es dann probieren, und wir hatten schon, gibt es so eine Reihe, was man mal getrunken haben muss, die 100 und sonst irgendwie.
Bucketlist.
So Bucketlist, und da war der bei Schaumwein der Rote dabei. Bei internationalen, einfach weil es so ungewöhnlich ist.
Hat einer von euch schon mal einen 140 Jahre alten Portwein getrunken?
Ja.
Mehr dazu noch mal. Aber jetzt hast du was eingeschenkt, Lars, da freue ich mich extrem, weil meine ganzen Freunde in der Südkurve beim FC St. Pauli würden das eigentlich lieben, weil das heißt Ultra.
Aber jetzt nochmal, die Flasche ist die Flasche schwerer?
Die Flasche ist schwerer.
Okay, ist nicht mehr drin.
Nein.
Sieht aus, als die Flasche ist schwer. Also man sagt so, das ist richtig schwer, es macht was her.
Ultra.
Ultra. Genau.
Was heißt Ultra?
Ultra, ja. Also für alle Fangruppierungen geeignet. Ja. Wir sind ja im Rheingau und mit Hattenheim sind wir ja dicht an zwei Bundesliga-Vereinen dran, ne? Mit Eintracht und mit Mainz. Die haben alle ihre Fanabteilung. Also wenn das so wäre, dass die alle dort den Sekt trinken würden, wenn die gefeiert wird, das wäre natürlich fantastisch. Das ist eigentlich so unser ältestes Flaggschiff im Betrieb. Ja, mein Schwiegervater hatte damals mit dem 85er Jahrgang das erste Mal dann einen Blanc de Noir gemacht. Und der kam dann Ende der 80er, kam der dann in den Verkauf. Also damals auch schon etwas längeres Hefelager gehabt als die anderen Sekte bei uns. Er hatte sogar damals schon eine kleine Premierenveranstaltung gemacht gehabt mit Presse in Rheingau-Restaurant, im Grünschlösschen war das denn gewesen. Und seitdem ist der fester Bestandteil. Mitte der 90er wurde er dann mal in dem...
Ach so, ist ein Pinot.
Weinguide, genau.
Ist ein Blanc de Noir.
Blanc de Noir, 100% Pinot Noir. Zum Sekt des Jahres, und seitdem ist das bei uns so gesetzt, dass es unser Flaggschiff ist. Er hatte auch schon Jahre, in denen es dann keinen Ultra gab. Ja, es muss von den Trauben her einfach perfekt passen. Wir haben dann maximal zwei Holzfässer, große Stückfässer von... In 2018 waren es zwei, in 2025 ist der Ertrag etwas niedriger gewesen. Wir haben zwar zwei Fässer gepresst und geerntet, wie für Ultra, haben uns aber jetzt dafür entschieden, nur eines davon zu machen. Also es ist immer ganz wichtig, da konsequent zu sein. Und der lag jetzt über 6 Jahre auf der Hefe. Und
was macht ihr mit dem anderen?
Der andere, der darf überlagern, und dann schauen wir mal, ob wir den
nehmen. Das ist ja wirklich, also das ist schon genial.
Ja.
Das ist schon genial.
Steht auch Jahrgang 2018 drauf, ne?
Ja.
Also das ist Und Brütnatur steht auch drauf. Also das ist jetzt wirklich quasi keine Zuckerdosage, sondern wird mit dem eigenen Produkt aufgefüllt, wieder das, was an Hefe rausgeschossen
ist. Ja, so.
Was wirkt gar nicht so staubtrocken.
Ja, nee, das ist schon mal cool. Es wirkt nicht trocken, aber es ist schon trocken. Es ist
total trocken, aber die bleiben ja oft so ein bisschen stehen, diese Brütnatur.
Nee, würde ich jetzt hier Dosage hinzunehmen, dann wäre das kontraproduktiv. Dann wäre der zu rund. Das passt nicht. Da ist in 18 natürlich auch, ist er ja auch nicht aggressiv, was die Säure angeht. Ja. Das heißt, ich brauche in dem warmen Jahr, brauche ich jetzt auch nicht irgendwie was abpuffern, um den Balance zu bringen. Und alles andere hat die Hefe auch über die Zeit gemacht. Und
wenn du das als Alternative zum Champagner hast, das ist schon, ich befürchte nur, dass es jetzt preislich auch keine
20 kostet.
Keine Alternative mehr. Also das ist schon, wenn du Champagner-Liebhaber bist.
Ah, das ist schon sehr, sehr
gut. Oder? Wirklich. Dann cool, ist doch, das ist also wirklich gut. Hat auch wieder diesen Brioche, so ein bisschen Brioche-Anklang.
Ja.
Oder? Was hast du noch?
Also wenig Frucht, finde ich.
Wenig Frucht?
Ja, sondern es hat eher eine Klarheit. Mhm. Und ich finde es auch jetzt nicht zu cremig, zu briochig. Also das würde mich jetzt auch nerven.
Du bist nur immer von allem nur so ein Hauch.
Ja, so ein bisschen dunkel ist es schon auch von der Aromatik. Mhm. Die Perlage ist halt super fein. Also das schäumt so richtig auf im Mund, aber ganz, ganz fein eben durch das lange Hefelager.
Wenn ich das jetzt so vergleiche, dann, also das habe ich ganz oft also in diesem Wein-Podcast, dass dann so der letzte Wein ist ja häufig der hochwertigste Wein und das ist häufig irgendwie den Wein, den ich als am leisesten irgendwie empfinde. So,
oh, guter Punkt, ja.
Weil er irgendwie so ein bisschen, also vielleicht ist das die Eleganz, aber so irgendwie zurückgenommen ist, so im Vergleich zu den anderen. Die anderen hatten alle irgendwie.
Aber spürst du nicht eine andere Substanz auch? Also hast du nicht das Gefühl, so quasi auch wenn du es runtergeschluckt hast, boah, der bleibt noch, der setzt sich in einer anderen Tiefe noch in den Gaumen als die anderen? Eher nicht so, ja, okay.
Ja, nee, also.
Also da würde ich jetzt festmachen. Jetzt mal.
Aber dieses Elegante spricht, ich finde das, ich muss gerade daran denken, so, das hast du ja oft so, wenn du wichtige Leute triffst, ne, richtig wichtige Leute, je wichtiger die Leute am Ende sind, desto im direkten Aufeinandertreffen, desto unspektakulärer sind sie. Mhm. Weißt du, je unwichtiger sind, so. Mhm. Und wenn es ganz, ganz wichtig ist, dann denkst du, das ist jetzt der, keine Ahnung, XYZ gewesen. Vielleicht ist es bei Wein so eine These. Vielleicht ist es bei Wein auch so.
Schöner Vergleich, ja. Also ich finde auch das Zurückgenommene, also was ganz Spannendes ist, ist auch Grundweine zu probieren.
Ja, total, ja.
Weil Sektgrundweine.
Weil das ist von der Säure schon
Per se jetzt auch nicht das, was wir jetzt einfach auf die Flasche füllen würden und als Wein verkaufen könnten. Das wird keiner verstehen, wird auch keiner wollen, in dem Sinne. Und das heißt, wenn man sowas probiert, und das ist ja jetzt dann 2018, also vor 6 Jahren probiert, und man hat dann sein Fass, und da ist es ja dann quasi noch leiser. Mhm. Ja, weil er ja noch nicht die Kohlensäure hat, noch nicht die Hefe mit dabei hat. Aber dann geht es darum, diese Vorstellungskraft zu haben, über die Erfahrung hinweg, über das, was man schon probiert hat oder selbst gemacht hat, was daraus mal wird in 5, 6 Jahren. Weil wir wissen ja, Wein ist ja schon ein sehr langsames Thema. Ja, wir haben einmal im Jahr die Möglichkeit zu ernten, dann den Wein auszubauen, zu bringen, manchmal über mehrere Jahre lagern lassen, bis es eigentlich auf den Punkt kommt. Und Sekt ist halt nochmal viel, viel langsamer. Mhm. Dabei, bis man dann eigentlich von dem Machen und dem Vorbereiten und der Grundidee zu einem fertigen Sekt kommt. Und ich finde, das ist immer das, was so ein Sekt dann auch mit transportiert, wenn man es richtig gemacht hat.
Aber würdest du das sagen oder unterstützen diese These, dass irgendwie diese großen Sekte oder die großen Weine irgendwie häufig etwas leiser sind? Also kannst du damit was anfangen?
Ja, also ich bin ein Fan von dem Begriff, dass sie so eine gewisse Zartheit mitbringen. Und das ist ein Begriff, der für mich auch ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Auch beim Probieren im Keller von den Grundweinen oder auch schon vom Most, wenn er von der Kälte kommt. Und bedingt dadurch, dass das jetzt wirklich, um auch ein Blanc de Noir zu haben aus einem warmen Jahr, da darf ja nur ganz wenig mit ganz wenig Druck gepresst werden, weil dann kommt ja irgendwann auch die Farbe über die Schale mit raus und geht in Richtung Rosé. Das heißt, es ist ja wirklich nur dieser kleine Bruchteil, den wir dafür nehmen. Das sind dann mehrere Pressungen von Spätburgunder Trauben, die dann damit mit einfließen. Und das zieht sich einfach komplett durch. Und wenn wir dann probieren, dann gucke ich, dass im Gaumen einfach nicht irgendwo was bitter hängen bleibt. Oder ein Hauch von irgendwie Phenolik oder Bitteres. Und das macht ihn dann halt am Ende dann so. Und gerade bei den Bei unseren Prestige-Sekten achten wir natürlich dann noch intensiver drauf, weil wir wissen, wie lange das liegt.
Aber den gibt es leider nicht unter 50 Euro wahrscheinlich, ne?
Doch.
Tatsächlich, 49,90 Euro.
Doch, aber nächstes Jahr war es schon teurer nach dem.
Okay. Also,
nein, 40.
Tatsächlich?
Ja, ja. Also ich sehe das, also das ist dann
wow.
unser Pinot-Flaggschiff. Ich denke,
das ist der teuerste Sekt, den ihr habt? Nein, ihr habt
nein. Nein. Wir haben noch Riesling-Sekte aus Einzellagen.
Okay.
Und da ist dann käme quasi der Premier Cru, also unsere VDP erste Lage Schützenhaus mit 42 und wir haben noch unsere Grand Cru Lage Hattenheim Hassel, ja, wo es auch GG Weine von gibt, für 75.
Okay, aber das ist ja alles noch gut.
Wünschst du dir, bei den österreichischen Sekten hat man sich ein bisschen verändert, dann gibt es da eine große Reserve als Beispiel. Mhm. Wünschst du, du kannst jetzt, wenn ich die Flaschen sehe, eigentlich, klar, wenn du dich anfasst, kann ich sehen, das ist wahrscheinlich das schwerste und vermutlich auch das teuerste Produkt, der hat auch jetzt quasi gar kein Etikett, sondern das ist in die Flasche,
auf die gedruckt, Flasche. Das ist Siebdruck auf der Flasche. Auf
die Flasche raufgedruckt, was sehr schick aussieht, ehrlicherweise. Aber wünschst du dir vielleicht innerhalb des VDPs oder innerhalb des deutschen Weinbaugesetzes, weil wir da ja drüber gesprochen haben, dass es da eher so eine bessere Einordnung auch für den Konsumenten gibt, weil in der Champagne gibt es eben diese paar Grand Cru-Gemeinden und dann gibt es den Premier Cru und dann gibt es allgemein. Ja. Hier ist es nicht greifbar. Also auch jetzt als Endverbraucher, wenn ich da vor so einem Regal stehe und das habe ich schon mal gehört, jetzt weiß ich Barth, aha, wie siehst du das?
Ja, also das kommt und wir sind da auch dran. Wir waren da mit Initiator im VDP für das VDP-Sektstatut. Mhm. Das ist quasi ein neues Reglement, was aufgebaut wurde, basierend auf
also der Produktion. Also in dem Fall wünscht man sich dann ein Reglement, ne?
Ja, da muss man auch dazu sagen, das kommt. Ja. Weil es gibt ja die Pyramide im VDP, von Gutswein bis hoch zur großen Lage. Und wir haben mit unserem Lagensekt beantragt, dass wir eigentlich unseren Lagensekt auch als Grand Cru-Sekt vermarkten dürfen. Mhm. Das ist jetzt aber auch schon, das war 2014. Mhm. Und dann ging das entsprechend in einen Arbeitskreis. Und daraus haben wir
5 Jahre später,
einen Arbeitskreis gegründet
für immer erst
VDP Sekt. Arbeitskreis. Ja, aber in dem Fall, natürlich, ich habe auch gedacht, oh, jetzt dauert es noch länger und ich will doch einfach nur gerne irgendwie einen Grand Cru-Sekt machen. Aber es hat total Hand und Fuß, weil wir haben uns über alle Regionen hinweg so gut ausgetauscht und an der Qualität gearbeitet. Grundwein-Workshops für die Winzer, die da noch nicht so mit
betraut sind. Unabhängig vom VDP?
Im VDP. Okay. VDP. Mhm. Und es gibt jetzt das VDP-Sektstatut. Mhm. Und es taucht jetzt auch hier schon teilweise mit auf der Flasche hinten auf. Da steht jetzt VDP-Sekt drauf. Mhm. Wir haben jetzt bei unseren Lagensekten entsprechend die Lage und die Klassifikation mit draufstehen oder dann eben VDP-Sekt Prestige. Mhm. Das heißt, es gibt dann Sekt in zwei Kategorien. Mhm. Es gibt die VDP-Sekte und es gibt die Prestige-Sekte. Mhm. Und da gibt es verschiedene Hefelagerungen, die es geben muss. Es gibt verschiedene Prüfungen, die wir da haben müssen, also an Anerkennungsprüfung. Das ist dann bei einem Prestige-Sekt nochmal auf einem anderen Level, wo das geschaut wird. Und jetzt gerade jetzt bei der Weinbörse, das ist ja eine Fachbesuchermesse vom VDP, da werden wir jetzt die Arbeit der letzten 10 Jahre vorstellen, was sich da getan hat. Aber es geht jetzt natürlich noch darum, das rauszutragen, eben in die Welt, dass es diese zwei Kategorien gibt, VDP-Sekt, VDP-Sekt Prestige. Mhm. Und unsere Aufgabe ist das mit den Sekten, die wir jetzt noch schon auf der Hefe liegen haben, die danach gemacht sind, das jetzt auch alles dann zukünftig auf die Flaschen zu bringen.
Wir werden die Arbeit der vergangenen 6 Jahre vorstellen, zusammen mit unserem Partner Havesco. Das muss man immer noch erwähnen, wo wir jetzt zum Ende kommen. 6. Juni, Michael, ich habe das richtig im Kopf. 6. Juni sind wir mit den 4 Flaschen. Leider ohne dich, Marc, du wärst auch ein toller Gast gewesen. Ein sensationeller Gast gewesen mit ganz tollen Weinen, also Sekten schon mal danke dafür. Sind wir in St. Peter-Ording im Strandgut. Es gibt noch Karten unter abendblatt.de/Leser-Events. Behaupte ich einfach, wahrscheinlich gibt es gar keine Karten mehr. Aber wenn ihr Lust habt, uns mal wieder live zu sehen.
Uns drei und Kai Wingenfelder ist, oder? Weißt du, Kai?
Das weiß ich nicht.
Ja, aber Kai Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse.
Also das ist irgendwie sozusagen, das ist John Bon Jovi Reloaded, kann man sagen.
Ja,
und das wird, und
niedersächsische Bon Jovi.
Und es lohnt sich allein schon, ist aus 3 Gründen, St. Peter-Ording, mega. Ja. Wer will, kann hinterher mit Axel oder vorher mit Axel surfen gehen. Mhm. Das Strandgut, ein sensationelles Hotel. Carsten Werner, ein sensationeller Hoteldirektor. Und ja, 4 Flaschen ist auch ganz okay.
Wir haben gesagt, wir setzen uns hinterher noch an Tresen.
Und wir haben gemeinsam einen schönen Abend, oder wenn das Wetter gut ist, nehmen wir uns ein Glas Gläschen raus und setzen uns ans Wasser.
Und dann gehen wir nackt baden.
Das finde ich eine gute, das finde ich eine sehr gute Idee. Ich nehme nochmal 3 Kilo ab bis dahin.
Vielleicht kann ich doch.
Lieblingswein heute zu, das ist, weil einer so überragend ist, Michael. Dein Lieblingswein?
Also Ultra ist schon für mich, muss ich echt sagen, also Glückwunsch. Ich habe den noch nie probiert und ich finde es echt, das ist schon für mich auch Benchmark deutscher Sekt.
Axel, für dich auch oder ist es für dich der Rosé eher?
Das weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, ich wäre beim Rosé wahrscheinlich jetzt. Okay. Aber ich fand den auch. Also
Marc, bei dir ist es dann, ist egal, vier mit den Kindern. Welches Kind hat man am liebsten?
Ah, die Frage ist immer fies. Das ist immer anlassbezogen. Aber ich kann man betonen, den gibt es auch in der Magnum.
Ja? Ah, sehr gut. Ja, jetzt.
Axel ist so Magnum-Träger. Ich mache den Ultra am liebsten.
Okay.
Ja.
Okay. Leute, aufs Leben. Marc,
schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Bis nächste Woche.
Großes Spaß.
Ciao, ciao.
Tschüss. Super.